Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Death by Agile, warum Totgesagte manchmal länger leben sollten. Für euch heute im Podcast sind Partner und Geschäftsführer Kevin Pfander sowie unsere Expertin Caroline Zielke. Viel Spaß!
Hallo Kevin, wir haben heute nochmal das Vergnügen, eine weitere Podcast-Folge zusammen aufzunehmen. Und zwar reden wir heute über das Thema agil, beziehungsweise konkreter. Was passiert eigentlich mit den agilen Coaches, mit den agilen Abteilungen, mit den Scrum Mastern dieser Welt, die jetzt noch in Organisationen sind? Was ist denn deine Perspektive für die?
Ja.
Warum beschäftigt dich das?
Ach, das beschäftigt mich deshalb, weil wir als Kraus & Partner hunderte von Leuten ausgebildet haben zum Agile Coach und Transformation Consultant in offenen Staffeln und weitere hunderte ausgebildet haben in internen Staffeln, also Inhouse-Formate für die Konzerne dieser Welt. Und man sich natürlich irgendwann die Frage stellt, ja, was nu? Wie geht's denn da weiter? Bringt's irgendwas? Und wenn ich Gespräche führe, und das sind einige, dann stellt sich da eigentlich Ernüchterung ein. Also auf gut Deutsch, die Ergebnisse sind offensichtlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und jetzt stellen sich die Unternehmen halt die Frage, ja, soll es das gewesen sein? Machen wir weiter? Geben wir nochmal Geld aus? Was machen wir jetzt mit den Leuten? Wir haben die jetzt, aber irgendwie kam nicht das raus, was wir wollten. Und als Transformation Expert sagen wir, okay, dann ist die Frage also, wie reparieren wir so einen kaputten Change-Prozess? Kann man das überhaupt?
Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was es für verschiedene Situationen gibt. Jetzt können wir ja nicht alle Organisationen, in denen irgendwas mit agil gemacht wurde, das war ja lange Zeit auch großer Trend sozusagen, über einen Kamm scheren, sondern da macht es ja durchaus Sinn, mal zu differenzieren, was für verschiedene Situationen sehen wir da denn. Und das Erste wäre ja mal zu sagen, irgendwer in der Organisation wurde vielleicht ausgebildet oder hat sich mit agilen Themen beschäftigt. Und probiert mal mit ein bisschen Methoden raus, oder? Das wäre mal so der Einstieg ins Agile in Organisationen.
Ja, also wenn man so von Reifegrad sprechen will, dann ist das mit Sicherheit das Beginner-Level. Ich sage, das Thema ist ein gutes, das kann uns methodisch helfen. Und vielleicht auch experimentell zu sagen, es gibt ein paar Menschen, ich glaube, wenn die noch solche Methoden hätten, dann haben wir die Chance, dass irgendwas besser funktioniert als vorher. Auf jeden Fall. Das ist Einsteiger-Level, richtig. Gefolgt natürlich von, ich sag mal, so einer Art fortgeschrittenen Niveau. Da würden wir sagen, da gibt es so agile Inseln, zum Beispiel Softwareentwicklung, zum Beispiel Produktentwicklung etc. Das heißt, da finden agile Arbeitsweisen innerhalb von agilen Projekten statt. Das ist irgendwas mit Kanban und Scrum in der Regel. So steigt man da ein, Scrumifizierung. Und innerhalb von dieser Grenze klappt das ganz gut. Die Organisation in Summe ist aber eigentlich die alte geblieben. Die wissen, da ist irgendwas. Und an der Nahtstelle zwischen diesen Projekten und der in Anführungszeichen alten Welt, da reibt es und rubbelt es ein bisschen. Da muss man sich auseinandersetzen und da wird Energie gefordert sein. Weil zum Beispiel ganz klassisch gefragt wird, wer ist denn hier eigentlich der Projektleiter oder wo ist der Lenkungsausschuss? Wie geht eine Top-Down-Planung etc.? Das sind so diese Fragen, die eher im Projekt dann aufgelöst werden müssen.
Ich glaube, das Stichwort gerade war zu sagen, es gibt sozusagen Organisationen, die gleich geblieben sind. Und der dritte Reifegrad wäre dann ja, es sind ganz neue Organisationsformen und auch Strukturen entstanden. Da gibt es ja durchaus auch viele Beispiele, die immer wieder auch bekannt sind und wovon man immer wieder mal hört.
Ja, ja, absolut. Also tatsächlich in den ersten beiden Themen, Beispiel 1, ich habe nur ein paar Leute befähigt, Nummer 2, es gibt schon Projekte. Da kann man schon sagen, die Bilanz ist, hier wurden Kompromisse gefunden. Also es gibt quasi so eine Art hybride Organisation oder was auch ein binäres System oder die Organisation der zwei Geschwindigkeiten, die hat sich da etabliert. Soll heißen, dass da entweder gesunder Menschenverstand gewirkt hat oder aber der Widerstand einfach gelungen ist. Kann ich jetzt nicht reingucken, das ist mal das eine, mal das andere. Der dritte Fall ist dann eher, wenn eben in einer Organisation sich eben auch ganze Steuerungsimpulse und auch Strukturen verändert haben. Also wenn man so will, dass die alte Arbeitsweise in Anführungszeichen gar nicht mehr funktionieren würde, weil es einmal auf den Kopf gestellt worden ist. Das heißt, das ist dann quasi das Überwinden von jeglicher Form von Widerstand. Das ist eigentlich überall dort, wo man auch über skalierte Agilität spricht. Also in der gängigen Praxis kennt man dann irgendwie Safe oder Less, da gibt es verschiedene Frameworks dafür. Spannend ist übrigens, dass eine der Grundregeln für skalierte Agilität eigentlich ist, wenn es irgendwie geht, skaliere es nicht. Ja, und das heißt in der aller Regel, ist irgendjemandem im Management-Team halt nicht genug gewesen, dass ich Leute befähigt habe und ein paar Projektchen da laufen, die sagen, ey, da muss eigentlich noch viel mehr. Wir nutzen das Potenzial nicht, wir müssten da viel, viel mehr ran. Und dann haben die eine harte Linie quasi durchgezogen und haben so ein Thema, wenn man so will, top-down durchgezogen. Das sind eigentlich so die drei Gewichtsklassen. Das ist ein Beginner, Fortgeschrittene und das Letzte ist dann tatsächlich, das ist eine transformierte Organisation über Agilität.
Was da noch mit dazu gehört, wäre das Thema Ziele. Also auch da haben wir in der agilen Welt, sage ich mal, so den Bereich OKRs zum Beispiel, damit auch zu arbeiten und zu reden. Das ist ja durchaus was auf einer Ebene, das hat nicht in allen Organisationen stattgefunden, sondern das würden wir eigentlich auch einem Reifegrad zuordnen, oder?
Ja, also man kann schon sagen, dass wenn ich bereits über Zielsetzungen spreche oder wie gestalte ich Prozesse um, da bin ich deutlich auf Gesamtorganisationsebene unterwegs. Das ist auch in unserer Sprache die Organisationsentwicklung, die da stattfindet. Solange ich noch mit Schnittstellen zu tun habe oder einzelne Meetings und Projektsituationen bespreche oder auch Einzelpersonen habe, ist es eher die Team- und die Individualebene, auf die ich da einwirke. Ja, und logisch ist, umso mehr Leute es betrifft, umso mehr Interessen sind da dabei betroffen, da muss ich mit Widerstand umgehen. Und dann ist es klar, dass dann auch die weißen Blutkörperchen losgehen und die Fresszellen und die schnappen sich das neue Agile und die fressen es dann tot im Zweifel. Das ist schon so.
Jetzt sprichst du gerade auch von Abgrenzung. Also das macht ja was mit einem, wenn ich auch auf Widerstand stoße. Und wenn ich selber jetzt jemand bin, der vielleicht agile Methoden auch verfechtet und sagt, oh, das ist eigentlich der einzig richtige Weg nach vorne und da fühle ich mich wohl und da will ich arbeiten. Was würdest du sagen, wie kann man damit umgehen? Also was müssen wir uns da genau angucken, um das zu verstehen, was da passiert?
Noch ein Blick in den Rückspiegel dazu. Also tatsächlich haben wir begonnen, Menschen auszubilden und zu befähigen. Und es ist nicht so, dass man den Mindset verpassen kann. Das entwickelt sich dann einfach über die gelebte Praxis, über die Erfahrung. Aber wir nehmen schon wahr, dass viele zu so richtigen Ideologen werden oder auch Evangelisten, wenn man so will. Und so eine Gruppe hat dann eben ein Wir und auch ein Ihr und arbeitet sich auch an der, ich sag's mal, Bestandsfirma und ihrer Struktur eben ab. Und das sind auch häufig die Erfahrungen, die normale Mitarbeiter haben, die sagen, Mensch, ich habe schon eine Sprachbarriere. Die kommen da frisch ausgebildet irgendwo her und haben eine Sprache, die muss ich erstmal lernen, um mit denen arbeitsfähig zu werden. Plötzlich gibt's überall Reviews und Retros und Sprints und da musst du dich wirklich drauf einstellen. Das ist manchen auch zu viel. Das heißt, es ist was sehr, sehr Invasives für die Leute. Und der Einzelne stellt sich erstmal die Frage, will ich mich überhaupt auf sowas einlassen? Ist es für mich attraktiv oder ist es einfach nur eine Mode und übertrieben und ich will es gar nicht? Und das heißt, wenn ich nach vorne gucke, dann muss ich da erstmal Bilanz ziehen. Wie haben wir es gemacht? Haben wir den Leuten die Chance gegeben, sich auf uns und unser Konzept wirklich einzulassen oder haben wir es versucht, quasi mit Gewalt ihnen beizureden und zu sagen, wenn du das nicht machst und auf diesen Zug nicht dabei bist, dann ist es für dich abgefahren. Deshalb muss ich mir die Frage stellen, wenn sowas stattgefunden hat und meistens ist es so, dass es irgendwie in der Einführung verunglückt ist, dann ist klar, ich werde nicht einfach ein Agile 2.0 machen können und dann funktioniert es. Also indem ich dann noch ein paar Leute mehr beschule oder vielleicht nochmal einen Flyer auslege oder irgendwie Speeches mache, da geht es eigentlich um einen Reset. Also ich muss wirklich in die Innenschau gehen, ich muss gucken, wie war's, bilanzieren und sagen, wie haben wir es eingeführt. Und wenn es so ist, dass viele Leute bereits sprachlich abgehängt wurden und wir uns gesagt haben, egal, da gehen wir einfach drüber, wir machen weiter, dann müssen wir da nochmal ansetzen bei uns selber.
Es gibt ja auch positive Beispiele aus Kundenprojekten, die wir so erleben. Eines, was ich da im Kopf habe, im IT-Bereich beispielsweise zu sagen, bevor wir ein neues Projekt bearbeiten, schauen wir mal, was ist denn der richtige Weg. Wir haben die Agile Coaches, wir haben die Scrum Master, wir haben die Product Owner und wir merken schon, ne, wir driften in die Sprache ab automatisch, es geht gar nicht anders. Und dann haben wir die klassischen Projektleiter. Das heißt, würdest du sagen, Reifegrad von Organisation ist es auch, das auszubalancieren und damit umzugehen und beide zu adressieren?
Unbedingt. Ich glaube eigentlich, dass die Unternehmen, die sich hinterher gesagt haben, ey, wir gehen all in, das aus einer Angst heraus getan haben. Die haben quasi Angst davor gehabt, dass alles, was sie erreicht haben an neuen Methoden, an Mindset und Arbeitsweise, vielleicht irgendwann zurückgedreht wird und wollten einfach Fakten schaffen, die unverrückbar sind. So ist es ja mit neuen Bewegungen immer. Die müssen sich absichern, weil sie eben auch angefeindet werden. Und nicht jeder wartet, dass du mit dem neuesten Shit um die Ecke kommst und dann schließt sich dem jeder an. Ja, also das heißt, das ist das Allererste. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Die zweite Frage war?
Die zweite Frage war, wenn wir sagen, ist es eigentlich ein Zeichen von Reife, jedes Mal neu zu bewerten, ist das ein agiles Thema, ist das ein klassisches Thema? Da gibt es ja auch Organisationen, die das sehr gut hinkriegen.
Danke, genau. Ja, und die Einstiegsrede war nur dafür geeignet, warum manche Menschen sich auf eine Extremposition begeben haben und quasi eigentlich gar nicht darüber nachdenken wollten, ob es da quasi beides geben darf. In meiner Sichtweise kommt beides auf jeden Fall vor. Es gibt Bereiche, die sehr, sehr performanceorientiert sind und performanceorientiert in Standardprozessen, Standardservices betreiben, die Prozesse bedienen, die extrem hohe Volumina haben. Da, glaube ich, können ganz normale Arbeitsweisen, wie bisher gemacht werden, da braucht es erstmal nichts Agiles. Aber wenn ich mich mit neuen Themen beschäftige und sage, ich weiß noch gar nicht ganz, wie das Ergebnis aussieht und wie der Prozess dahin aussieht, weiß ich vielleicht auch nicht, würde ich unbedingt agile Arbeitsmodelle empfehlen. Und in der Praxis ist es jetzt relevant, wenn diese beiden Schnittmengen an Mitarbeitern irgendwann halt zusammenkommen und jemand aus der klassischen Arbeitsumgebung plötzlich in solchen Projekten mitarbeiten soll oder andersrum, dann habe ich einen Aushandlungsprozess, den ich machen muss. Und der macht erstmal langsam. Der macht erstmal ineffizient. Der muss erstmal Zeit in Anspruch nehmen, damit man arbeitsfähig ist. Das ist garantiert zu tun, aber ja, klarer Appell, zwei Geschwindigkeiten in einer Organisation vorzuhalten, ist total richtig.
Um es nochmal klarzustellen, wir sagen hier nicht, agil ist schlecht oder es bringt nichts oder es hat keinen mehr zu interessieren, sondern eigentlich sagen wir, du hast die Leute, die sich damit auskennen in deiner Organisation und für die gibt es eine Berechtigung und es gibt auch eine Berechtigung für die Art, Projekte zu machen. Das Einzige, wo wir vielleicht sagen können, da sind wir schon eher kritisch, wenn es dann darum geht, ganze Organisationen so aufzubauen, weil da die Erfahrung einfach zeigt, dass die oft an Grenzen stoßen und wieder zurückbauen, oder? Das ist eigentlich der Trend gerade.
Absolut. Also, was wir auch beobachten ist, dass wenn ich jetzt sage, alle müssen in agilen Arbeitsweisen unterwegs sein, arbeiten, ist scrumifiziert. Ganz praktisches Thema aus dem Alltag. Und ich habe Teilzeitbeschäftigte. Wenn du Teilzeit arbeitest, dann hast du wegen mir nur 20 Wochenstunden. Und du musst aber in dieser hochabstimmungsintensiven Arbeit unterwegs sein. Wirst du einen Großteil dieser Arbeitszeit dafür aufbringen müssen, in Meetings rumzuhängen und Retros zu machen und Plannings zu machen. Das heißt, du kommst gar nicht zum produktiven Teil deiner Arbeit und bist eigentlich nur mit Abstimmung beschäftigt. Und damit muss man umgehen. Damit muss man wirklich umgehen. Ich kann ja nicht sagen, naja, dann arbeiten eben alle agil, aber wer Teilzeit ist, nicht. Das würde für mich überhaupt nicht in die aktuelle Zeit und unsere Herausforderungen passen. Im Gegenteil. Also das ist es nicht.
Und wenn ich jetzt eine Organisation habe, wo viele Menschen eben auch mit einem agilen Mindset unterwegs sind und das auch gut finden, ist ja schon die Frage, wie gehe ich dann mit denen um?
Ja.
Und das ist immer so nach vorne herausgewandt. Die stehen vor Herausforderungen. Aber was würdest du sagen, was ist ein gutes Vorgehen, einen Umgang miteinander zu finden?
Ein gutes Vorgehen wäre mit Sicherheit, sich mal drei Fragen zu stellen. Die erste Frage, ist es denn gut, wie es ist? Also es kann ja sein, dass ich Leute habe, wie gerade beschrieben, die sind schon gut ausgebildet und die kommen auch zu ordentlichen Ergebnissen, aber haben eben nicht alle Angesteckten infiziert mit dieser Idee und es gibt so eine friedliche Koexistenz, die ab und zu natürlich ihre Schwierigkeiten hat, aber die erstmal gut funktioniert. Dann würde ich eher sagen, okay, wenn wir jetzt da quasi noch ein Verbesserungspotenzial sehen, dann wäre das eher, stabilisiert die Situation, macht nach wie vor schrittweise Befähigung von einzelnen Leuten und lass das dann aber laufen. Also gib denen eher die Projektpraxis und kümmere dich darum, wenn Leute neu angebordet werden, dass sie eben die gleichen Werkzeuge erlernen. Und dann ist gut. Also wenn die Antwort ist, ist es gut, wie es ist? Und die Antwort ist ja, würde ich sagen, ein bisschen verstärken, dranbleiben, Nachhaltigkeit herstellen in dem Sinne und gut ist.
Also auch gemeinsame Sprache geben,
ja.
Orientierung schaffen für die Menschen.
Ja. Die zweite Frage ist, fehlt da noch einiges, damit wir zufrieden sein können?
Mhm.
Da wäre die Empfehlung, erstmal einen Check-up zu machen und zu schauen, wo fehlt noch einiges? Also an welcher Stelle überhaupt? Denn die Aussage von irgendwas war nicht erfolgreich, ist eine harte Aussage, die wird ganz häufig getroffen. Da hat irgendwas gar nicht funktioniert. Und da würde ich sagen, Moment mal, das müssen wir jetzt mal genau angucken. Und da bieten wir immer so vier Ebenen an, wo man einfach sagt, wir gucken mal, wo da Störungen auftauchen, normalerweise in so einem agilen Betrieb. Erste Ebene ist Ziele. Habe ich bereits auf der strategischen Ebene, bei den Zielsetzungen, habe ich da bereits Kompromisse gemacht? Bin ich da unklar geworden? Gibt es da Störungen? Wenn das da nicht der Fall ist, muss ich auf der nächsten Ebene gucken und sagen, wie haben wir die Prozesse gestaltet? Sind die Prozesse sowohl der Einführung von diesen Arbeitsweisen, auch des Betriebs und des Miteinanders zwischen den Einheiten, sind denn diese Prozesse so gestaltet, damit es dieses neue Arbeiten unterstützt oder eben nicht? Ganz unaufgeregt. Das sind die beiden Ebenen, da sagen wir, das ist eigentlich die ganze Organisation betroffen davon. Wenn die zwei Fragestellungen beantwortet sind, dann gehen wir auf die dritte Ebene und sagen, wie sind denn die Schnittstellen geregelt gewesen? Gab es da vielleicht Probleme? Oder Settings nennen wir das. Also gibt es vielleicht Meetings, die immer wieder explodieren und warum eigentlich? Dann muss man da reingehen. Und die vierte und letzte Ebene ist dann eigentlich erst die handelnde Person an und für sich, das Individuum. Haben Sigi, Hans und Werner nicht funktioniert? Und wenn ja, aus welchen Gründen? Warum bieten wir dieses Abschichten an? Weil es sonst so leicht ist im Alltag, dass man das hinter Ergebnissen zurückbleiben an konkreten Personen festmacht. Aber es ist häufig eben nicht die eine Person, die alles bestimmt. Es ist häufig eben auch Rahmenbedingungen, die eine Rolle spielen. Also auf diesen vier Ebenen ein Check-up machen ist das Erste. Und dann klar sich dafür zu entscheiden, wo machen wir nochmal ein Reset? Oder brauchst du einen Neustart tatsächlich? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Und hierarchisch oben einsteigen bitte. Also wenn die Prozesse nicht gut sind, das Ziel aber auch nicht, würde ich erstmal mit der Zielsetzung loslegen. Und ja, da kann ein Arbeiten mitten im OKR ein Weg sein.
Und dazu gehört dann aber auch quasi in dem Moment, sich mal anzugucken, was wollten wir eigentlich ursprünglich damit erreichen, als wir AG eingeführt haben, oder? Also was war die ursprüngliche Motivation dahinter, da nochmal hinzugehen?
Das ist ja die Frage, die gerne weggedrängt wird. Zumal wir ehrlich sind, unterwegs gibt es ja auch Moving Targets. Ich habe mal mit einer Intention begonnen, habe unterwegs rausgefunden, für was anderes ist es auch noch Nutze. Und dann lasse ich mich ablenken und komme wo ganz anders raus, als ich es eigentlich wollte. Da könnte man mit so ein bisschen Sarkasmus sagen, naja, ist halt agil, ne? Also hat man sich dann eben halt mal irgendwie vom Ziel weg iteriert, aber man nimmt die Schleife vielleicht nachher doch noch und kommt ans Ziel. Also ja, die Frage muss gestellt sein und vor allem auch die Frage der Priorität. Was ist das eine, was wir erreichen wollten? Häufig werden solche Projekte oder solche Einführungen von den Sekundärprioritäten überholt. Man vergisst, worum es eigentlich ging, weil man unterwegs immer gedacht hat, ach guck mal, da sind noch Gelegenheiten, da rennt man denen hinterher. Und dann zerflattert man sich einfach und verzettelt sich. Also auf jeden Fall hier Check-up machen und dann wirklich bewusst sagen, wie geht eigentlich für uns ein Reset? Das ist immer dann, wenn ich sage, da fehlt noch einiges, um zufrieden zu sein. Und die dritte Frage ist, lassen wir es vielleicht einfach bleiben? Weil alles, was sich eingestellt hat, eher demotiviert hat, sich vielleicht auch die Sinnfrage heute anders beantwortet als zu Beginn und sagen wir, komm, wir gehen zurück zum normalen Betrieb. Und dann wird sich aber im Alltag die Frage stellen, ja, wie halten wir denn die Leute? Also, wie würde denn eigentlich eine Umgebung aussehen, in der jemand, der so ausgebildet ist, in diesen Projekten gearbeitet hat, das Mindset auch hat, kann ich den überhaupt sinnvoll reintegrieren in eine normale Linienrolle? Oder muss ich sagen, boah, da stellt sich eigentlich sogar noch eine Hausnummer höher, ich muss über eine Reorg nachdenken. Wir werden viele von diesen Leuten, die wir da haben, gar nicht sinnvoll bei uns weiter beschäftigen können. Und zwar aus deren Sicht, gar nicht aus Unternehmenssicht. Weil sich die eine andere Arbeitswelt vorgestellt haben. Und dann kann es gut sein, dass man sagt, man wickelt so einen Bereich quasi ab. Das ist dann zwar irgendwie bitter, aber das gehört auch übrigens zum agilen Mindset. Wenn agile Teams ihre Aufgabe erfüllt haben im Sinne sein, wir haben ein Experiment gemacht und waren eben erfolgreich oder eben nicht. Und es gibt keine Not für ein weiteres Experiment, dann löst sich so eine Gruppe typischerweise auf. Und auch damit unaufgeregt umzugehen und nicht Gewinner-Verlierer-Klassifikationen zu haben, klare Empfehlung. Also die drei Szenarien sind es. Ist es gut, wie es ist? Fehlt da vielleicht noch einiges? Lassen wir es lieber bleiben. Die drei Fragen würde ich stellen.
Klingt, als würden wir an ziemlich vielen Enttäuschungen potenziell vorbeikommen. Zumindest aus Sicht der beteiligten Personen, oder?
Ja, aber es gibt da halt keine Gelinggarantie. Ich finde aber, damit tut man der Idee auch nichts Gutes. Also bin ja kein Ideologe, gehe aber davon aus, wenn wir uns für agiles Arbeiten entscheiden, dann ist das Mindset dazu viel, viel wesentlicher als die Methoden und Werkzeuge. Und wenn ich das habe, dann weiß ich, dass eben dieses Arbeiten aus Experimenten besteht, aus gezielten Iterationen, auf dem wir irren uns in einem klar festgelegten Korridor nach vorn. Und da ist immer eine Option, dass man es lässt. Start, Stop, Continue ist völlig normal. Und ich glaube, eine Organisation muss gucken, wie sie einem die Stigmatisierung nimmt, wie sie das auch wertig verkauft, den Leuten auch dankt, auch wenn sie vielleicht hinterher gehen. Das kann ja eine eigene Entscheidung sein. Aber damit unaufgeregt umzugehen, Ganz, ganz wichtig. Ansonsten bleiben da Zombie-Einheiten stehen und alle sind frustriert. Das kann nicht die Empfehlung sein.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Also auch zu sagen, schaut da mal hin, das ist jetzt dran. Ihr habt die Leute da. Ihr wisst vielleicht nicht mehr, wie ihr sie einsetzen sollt, im schlechtesten Fall sozusagen. Und auch wenn ich als Individuum betroffen bin, mir zu überlegen, was ist mir wichtig, was will ich und wo finde ich da meinen Platz, oder?
Ja, deshalb ist auch bei diesen drei Fragen, eigentlich sind die letzten zwei nur die relevanten, auf die man dann auf uns zukommt, nämlich fehlt noch einiges, außer lassen was bleiben.
Ja.
Und da hängen die Leute so dazwischen. Und dann machen wir Mut, weil der Check-up bringt die Klarheit, der dauert auch nicht unfassbar lang. Und die Frage im Umgang, wie kann ich das wertschätzend auflösen und vielleicht auch die Leute damit integrieren in dieser Bestandsaufnahme, in diesem Review? Das ist ein natürlicher Prozess eigentlich, die Leute sind das gewohnt, da mache ich Werbung dafür. Das klappt und auch ein gemeinsames, okay, wir schließen diese Phase ab und dann kommt vielleicht sogar was ganz Neues. Das ist konstruktiv, das ist sinnvoll, die Leute sind integriert. Klare Empfehlung, das zu tun.
Wenn ich mir unser Gespräch gerade so angucke, würde ich sagen, wir kommen eigentlich aus der Lage, dass der Hype irgendwie gerade rum ist. Da ist viel in den Organisationen aufgebaut, da ist viel passiert in den letzten Jahren, sei es auf Methodenebene, auf Projektebene, aber auch ganze Organisationsstrukturen, die angepasst wurden. Und jetzt müssen wir den Shift hinkriegen, dass es wieder konstruktiv wird. Und dass wir eigentlich auch schauen müssen, einmal Reset betrachten, was ein paar Mal gesagt, unaufgeregt. Also das auch objektivierbar zu machen und dahin zu schauen, was ist eigentlich der Zustand gerade, um dann nach vorne raus sich eventuell neu aufstellen zu können und zu sagen, was muss repariert werden, was müssen wir ergänzen und uns die Zeit auch zu nehmen und zu sagen, hey, lass uns da mal genau hingucken, was machen wir auch mit den Personen und mit der Organisation.
Ja, und somit kann man feststellen, wir haben so eine Art Peak Agile Education. Wir sehen das, die Nachfragen sind deutlich rückläufig, weil nämlich genau das der Fall ist, die Leute sind vor Ort. Alle fragen sich, war das Investment jetzt für die Katze oder kommt da jetzt noch was? Wir glauben, da kommt noch was, aber eben nicht mehr nur befähigen, sondern den Leuten eben halt auch Rahmenbedingungen bauen. Und das ist eine klassische Transformationsfrage. Und das sind wahrscheinlich viel mehr Chancen als wirkliche Barrieren. Die muss man nur einmal rausarbeiten. Und dann ist es auch wieder für alle eine Perspektive. Und vielleicht kann dann nochmal diese Anfangsenergie, an die wir uns alle noch erinnern, vielleicht können wir die auch nochmal entdecken. Dann kann da Großes entstehen. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Mit Energie und Zuversicht ist doch eigentlich ein gutes Ende. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Ich finde, das hat nochmal eine schöne Perspektive auf das Thema gebracht. Was machen wir eigentlich mit agil und wie geht's morgen weiter? Und das finde ich ein super Thema, dem man sich auch jetzt mal annehmen kann. Jetzt ist die Zeit, oder?
Absolut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne.
Das war die Episode zum Thema Death by Agile, warum Totgesagte manchmal länger leben sollten, mit Kevin Vander und Caroline Zielke. Produktion und Schnitt, Sascha Filor und Vincent Ruhl von Feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.